Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Wer eigentlich macht unsere Zukunft? War eine Tagung am Wochenende in der Evangelischen Hochschule Darmstadt überschrieben. Die Veranstalter von der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik haben über Zukunftspolitik zwischen Utopie, Dystopie und Fahren auf Sicht diskutiert. Das Themenspektrum reichte von der Gärung als Zukunftsmetapher über Chinas Form der Planwirtschaft bis zur Suche nach Frieden. Andreas Beckmann hat die Tagung besucht.
Es gab einmal eine Zeit, da war klar, wie Zukunft gemacht wird, durch technischen Fortschritt. Heute scheint diese Fortschrittsgläubigkeit verflogen.
Zukunftsethiker fragen, wie wir unser Handeln mit Blick auf die nähere und oft eben auch fernere Zukunft ausrichten sollten.
China ist das Kontrastprogramm zur Zukunftsgestaltung in Deutschland.
China bewahrt sich noch den Glauben an eine planbare Zukunft, anders als Europa.
Heute ist es so, dass wir in den verschiedensten Bereichen auf Prävention setzen. Und damit haben wir es mit einer sehr geschlossenen Zukunft zu tun.
Die Rakete, die zum Mond fliegt, wurde zur Metapher für Zukunft im 20. Jahrhundert und für das Zukunftsversprechen der fossilen Moderne. Seit feststeht, dass die eher in eine Klimakatastrophe führt als zu Freiheit und Wohlstand für alle, sind neue Sinnbilder für die Zukunft gefragt. Die moderne Soziologie hat eine Metapher wiederentdeckt, die schon Klassiker des Fachs, von Emil Durkheim bis Karl Marx, verwendet haben: die Gärung.
Die Metapher der Gärung, die beschreibt zunächst mal Prozesse, die nicht plan- und steuerbar sind.
Schreibt die Soziologin Elena Beregow von der Universität der Bundeswehr in München in ihrem Buch »Fermente des Sozialen«. Alle Versuche, eine Zukunft zu gestalten, beruhen darauf, dass in einer Gesellschaft Unzufriedenheit mit der Gegenwart herrscht. Die drängt auf Veränderungen, wenn sie im übertragenen Sinne reformerische oder gar revolutionäre Gärungsprozesse auslöst.
Unvorhersehbare Prozesse, die sich dann im Geschehen formieren und deren Ausgang erstmal offen ist. Also das hat so ein utopisches Versprechen und gleichzeitig liegt darin aber so ein Umschlagpunkt auch schon begründet. Also Gärung heißt nicht nur Erneuerung, sondern auch Zerfall und Verfaulung. Also in dieser Gärungsmetapher steckt so eine gewisse utopische Kraft, aber auch der Anschluss in die Dystopie.
Anders ausgedrückt, jede Utopie trägt auch schon den Keim einer Dystopie in sich. Karl Marx beschrieb das für die bürgerliche Gesellschaft so: Indem die Bourgeoisie ihre Utopie von politischer und wirtschaftlicher Freiheit durchsetzt, schafft sie das moderne Proletariat. Das stellt sich ihr aus Empörung über seine Ausbeutung entgegen, um schließlich die bürgerliche Gesellschaft über den Haufen zu werfen. Dass Marx diesen Prozess mit der Metapher der revolutionären Gärung umschrieb, war kaum Zufall. Denn er war Zeitgenosse der Entdeckung des biologischen Gärungsprozesses durch Louis Pasteur. Pasteur erkannte, dass Mikroben, die Gärungsprozesse auslösen, entscheidend sind für eine Produktion von Nahrungsmitteln. Zum Beispiel von Brot. Keime im Teig lassen diesen aufgehen, sodass ein genießbares Produkt entsteht. Doch die gleichen Keime sorgen dafür, dass Brot auch schnell wieder verdirbt. Diese Einsicht hatte Konsequenzen für die Lebensmittelproduktion.
Am Brot kann man sehen, es gibt Brotfabriken, da wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Also einfach durch die standardisierenden Techniken der Brotbearbeitung, die Pasteur'sche Politik der Reinigung, der Hygiene läuft ja auf maximale Kontrolle hinaus. Die Mikroben sollen gebändigt werden.
Daran arbeitet die Nahrungsmittelindustrie bis heute. Und die Politik treibt diesen Prozess mit immer neuen Lebensmittelschutzverordnungen noch voran.
Diese Politiken kommen aber insofern an ihre Grenze, als sie ihre eigenen Probleme wiederum produzieren. Also zu saubere Umgebungen machen krank. Man braucht eine Pluralität, eine Heterogenität an Mikroben, um sozusagen Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und deswegen gehen die Gesundheitspolitiken der Gegenwart ja wieder Richtung probiotischer Ansätze. Also man kann so Kipppunkte erkennen, wo diese Politiken der Reinigung an ihre Grenzen kommen und nach ihrem Gegenteil wiederum rufen.
Solche Kipppunkte sah Marx nicht nur in biologischen Prozessen, sondern auch in gesellschaftlichen. Und wie in der Biologie käme es auch im Sozialen darauf an, an solchen Kipppunkten gezielt einzugreifen. Er meinte, Industriegesellschaften würden früher oder später an revolutionäre Kipppunkte kommen. an denen sollte das Proletariat durch einen Umsturz eine Planwirtschaft errichten, die eine Zukunft ohne Armut möglich machen würde. Im 20. Jahrhundert hat eine Vielzahl kommunistischer Parteien versucht, diese Utopie zu verwirklichen. Alle diese Experimente sind gescheitert, bis auf eines.
China kommt aus diesem alten System von Planung. Die Kontinuität besteht darin, dass man diese Planungsgewissheit noch hat.
Berichtet Nicola Spakowski, Professorin für Sinologie an der Universität Freiburg. In ihrer Planungsgewissheit sah sich die KP lange Zeit vor allem dadurch bestätigt, dass es ihr gelungen war, das Bevölkerungswachstum zu bremsen, durch die Ein-Kind-Politik. Ohne die hätte sie ihr Volk vielleicht niemals satt bekommen können. Doch ausgerechnet jetzt, wo sich das Land auf dem Sprung wähnt zur Weltmacht Nummer 1, wird diese Politik zum Problem. China droht zu vergreisen.
Die Not, mehr Geburten zu bekommen, ist groß und die Regierung tut jetzt wiederum alles, um die Bevölkerung dazu zu bringen, mehr Kinder in die Welt zu setzen.
Was eben noch Utopie war, droht zur Dystopie zu werden. Deshalb hat die Regierung eine Kehrtwende vollzogen. Erst hat sie eine Zwei-Kind- und mittlerweile sogar eine Drei-Kind-Politik ausgerufen. Doch die junge Generation ignoriert bisher solche Appelle. Sie fühlt sich schon jetzt überfordert von den Anforderungen, sich ständig weiter zu qualifizieren und im Job permanent Höchstleistungen bringen zu müssen.
Da haben wir einfach in China momentan dieses Phänomen von, im Englischen heißt es lying flat, flach liegen. Eine jüngere Generation, die sich im Internet austauscht darüber, ob es sich überhaupt noch lohnt, in diesem Hamsterrad zu bleiben, von diesem ganz großen Druck, der seitens des Staates auf sie ausgeübt wird und am Ende vielleicht das Leben dabei zu vergessen.
Utopien, egal welcher Art, scheinen früher oder später unweigerlich ihren Glanz zu verlieren oder sogar ins Gegenteil umzuschlagen und zur Dystopie zu werden. Sollte man dann nicht gleich auf sie verzichten und sich bei der Gestaltung der Zukunft auf ein Fahren auf Sicht beschränken, bei dem man sein Vorgehen jederzeit im Lichte neuer Erkenntnisse korrigieren kann? Das könnte ein Weg sein, meint Kirsten Meyer, Professorin für praktische Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin. Aber wenn ein solches Vorgehen mehr hervorbringen solle als hektisches Krisenmanagement, müsse es von einer Zukunftsethik geleitet sein. Das gelte besonders für den Umgang mit natürlichen Ressourcen.
Wir müssen auch künftigen Generationen die Freiheiten überlassen, wie sie mit der Natur umgehen wollen und welche Bestandteile der Natur sie nutzen wollen oder welche Bestandteile der Natur ihnen wichtig sind.
Das heißt, wir sollten ihnen von allen natürlichen Ressourcen möglichst ähnlich viel hinterlassen, wie wir selbst einst vorgefunden haben. Da wir das aber kaum mehr schaffen können, weil wir in der Vergangenheit schon viel zu viel verbraucht haben, müssen wir ihnen stattdessen Technologien hinterlassen, wie sie mit erneuerbaren Ressourcen ein gutes Leben führen können. Und diese Technologien müssen wir auch selber so schnell wie möglich einsetzen, um unseren Naturverbrauch zu reduzieren.
Insbesondere in Punkten, wo unser Handeln irreversibel ist. Und das betrifft beispielsweise den Verlust von Biodiversität. Da dürfen wir nicht einfach künftige Generationen auf eine Weise nicht mehr vor die Wahl stellen, wie wir das gegenwärtig de facto mit Blick auf Biodiversitätsverluste leider tun.
Denn alle Arten von Lebewesen, die wir gezielt oder fahrlässig ausrotten, werden für künftige Generationen nicht mehr da sein. Der wichtigste Grundsatz einer Zukunftsethik müsse daher die Selbstbeschränkung jetziger Generationen zum Wohle zukünftiger sein. Nur so ließe sich intergenerationelle Gerechtigkeit schaffen. Doch das wirft gleich eine neue ethische Frage auf. Dürfen reiche Menschen im globalen Norden von viel ärmeren Menschen auf der Südhalbkugel verlangen, dass auch sie ihren Ressourcenverbrauch einschränken? Und zwar im Namen künftiger Generationen? Würde eine so geschaffene intergenerationelle Gerechtigkeit nicht einer intragenerationellen Gerechtigkeit widersprechen? Also dem Anspruch auf eine gerechte Ressourcenverteilung zwischen den Menschen, die jetzt leben?
Ich denke, es sind einfach beides wichtige Punkte, sowohl die intra- wie auch die intergenerationelle Gerechtigkeit. Eine wichtige Frage besteht darin, wie denn beides, wenn es in Konflikt miteinander gerät, gegeneinander abgewogen werden soll. Und ich habe da auch keine einfache Antwort auf diese Frage. Ich würde tatsächlich denken, dass manchmal Fragen intragenerationeller Gerechtigkeit wichtiger sein können. Vor allem würde ich aber dafür plädieren, immer darauf zu schauen, dass man sein Handeln so ausrichtet, dass man beiden Forderungen der Gerechtigkeit hier genügen kann.
Wer mehr besitzt und vor allem wer in der Vergangenheit mehr Ressourcen verbraucht hat, wird in Zukunft mehr Verzicht üben müssen. Und diese Zukunft hat schon begonnen. Die reicheren Menschen müssen sich jetzt einschränken und dabei darauf setzen, dass dann auch die Ärmeren zu mehr Umweltschutz bereit sind.
Das heißt, dass wir nicht grundsätzlich glauben, dass Menschen schlecht sind und unbelehrbar sind und vom Wesen her auf jeden Fall nur so weitermachen, wie sie es vorher gezeigt haben.
Christina Schüß beschäftigt sich als Professorin für Wissenschaftsgeschichte an der Universität Lübeck mit der Frage, wie Frieden und Gerechtigkeit in Zukunft möglich sein könnten. Ihre Überlegungen beginnen regelmäßig in der Vergangenheit.
Verantwortung für die Vergangenheit, das scheint mir eigentlich die wirklich schwierige Frage in dieser Angelegenheit.
Das knüpft an die deutsche Erfahrung an. Dass Deutschland überhaupt eine Gegenwart hat, beruht darauf, dass es in den Jahren nach 1945 eine Zukunft geschenkt bekommen hat, nachdem es zuvor zwei Weltkriege geführt und sich durch die Judenvernichtung moralisch komplett diskreditiert hatte. Trotzdem gab der Rest der Welt den Deutschen die Chance für einen Neuanfang. Die bräuchten heute alle, die sich jemals an Mensch oder Natur vergangen haben, meint Christina Schüß.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Vergebung ist die eine. Was nicht heißt, dass die Taten, die er oder sie womöglich unrechtmäßig begangen hat, selber damit reingewaschen werden.
Vergebung steht immer unter dem Vorbehalt, dass Schuld anerkannt wird. Denn ohne Einsicht ist Vergebung nicht denkbar.
Wenn die andere Person irgendwie die Schultern zuckt und sagt, mir doch egal, ich mache so weiter, wie ich das halt mache, dann ist Vergebung tatsächlich ins Leere gelaufen, sozusagen. Also hat überhaupt nicht stattgefunden.
Auch wenn sie dabei utopisch klingt, ist Christina Schüß überzeugt, Zukunftspolitik muss aus den Kontinuitäten der Konfrontation ausbrechen. Zwischen Ländern und zwischen Mensch und Natur. Die Antwort auf die Frage, wer eigentlich gestaltet unsere Zukunft, kann nur lauten, entweder wir alle in Kooperation oder niemand. Dann kommt die Zukunft einfach über die Menschheit und wird vermutlich eher dystopische Züge annehmen.